Herzlich willkommen zum Podcast Begegnungen im Zentrum.
Also erstmal muss man sich darauf einstellen, dass die Leute mit Kirchen sehr emotional umgehen. Interessanterweise übrigens auch ganz viele Leute, die man nicht in der Kirche sieht, aber die dann eben durchaus auch offensiv auftreten. Was wir halt gemerkt haben, dass wenn Kirche nicht abbaut und abreißt, sondern zeigt hier, wir machen was Neues, dass dann eine unglaubliche Dynamik entsteht. Also die Leute kommen wieder, Leute kommen gerne. Und das Gemeindeleben hat also einen ordentlichen Push nach vorne getan.
Mein Name ist Antonia Illich und heute sitze ich hier gemeinsam mit Sascha Post.
Hallo Antonia.
In unserem Podcast Begegnungen im Zentrum sprechen wir mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Forschungszentrum Jülich, die wir spannend finden. Nicht über das, was sie beruflich machen, sondern darüber, wofür sie sich engagieren, was sie begeistert und bewegt. Mit unserem heutigen Gast bin ich beim Mittagessen im Rahmen einer Klausurtagung ins Gespräch gekommen. Das war zumindest für mich erfreulich angenehm, unterhaltsam und informativ. So entstand die Idee, dieses Gespräch im Podcast fortzuführen. Und deshalb freue ich mich wirklich ganz besonders, dass Sie dieser Einladung gefolgt sind und sich auf unser heutiges Gespräch in diesem Rahmen eingelassen haben. Herzlich willkommen, Harald Lange.
Gerne, ich bin gespannt.
Ihr Abitur haben Sie am Gymnasium Zitadelle hier in Jülich gemacht.
Jo.
An der RWTH haben Sie Architektur studiert und mit einem Diplom abgeschlossen. Und da würde ich tatsächlich gerne schon reingrätschen. Warum Architektur?
Ich hatte so zwischen 14 und 17, so zwei, drei Erweckungserlebnisse in Sachen Architektur, wo ich Gebäude ganz toll fand und dann überlegt habe, warum finde ich die ganz toll und wie kommt es, dass ich manche Häuser eben gut finde und manche nicht. Und das ist geblieben. Ich hatte dann zwischendurch noch gegen Abitur, weil meine Eltern heftig dagegen geredet haben, so ein brotlose Kunst zu machen. So, wenn einem da nichts einfällt, habe ich mir gesagt, gut, machst du Jura. Hatte auch schon Jura-Studienplatz, aber während meines Wehrdienstes habe ich dann gesagt, nee, komm, du machst das, wozu du Lust hast. Und das habe ich dann auch gemacht, habe also diesen Jura-Studienplatz nie angetreten und habe Architektur studiert und bereue es nicht und würde es jederzeit wieder tun.
Anschließend haben Sie viele spannende Tätigkeiten, Projekte und Ehrenämter ausgeführt, sodass ich hier nur einen kleinen Auszug nennen werde. Und Sie bitte anschließend ergänzen, was Ihnen noch besonders wichtig ist. Sie waren unter anderem tätig für das staatliche Bauamt in Düren.
Aber nicht im Ehrenamt.
Nein, nicht im Ehrenamt, hauptamtlich. Den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW sowie Projektleiter für den Neubau der Vertretung des Landes NRW beim Bund in Berlin. Sowohl an der RWTH als auch an der FH Aachen hatten Sie Lehraufträge bzw. haben Vorlesungen gehalten.
Mache ich auch.
Und machen Sie nach wie vor? Und seit Dezember 2017 leiten Sie im Forschungszentrum Jülich den Geschäftsbereich Plan und Bauen. Darüber hinaus haben Sie diverse Auszeichnungen erhalten, Vorträge gehalten und veröffentlicht, waren beratend tätig und sind Mitglied in verschiedensten Gremien. Was wäre Ihnen da noch besonders wichtig zu ergänzen? Was liegt Ihnen noch besonders am Herzen, bevor wir auf Ihr Ehrenamt zu sprechen kommen?
Nö, das war eigentlich jetzt schon ein ganz guter Querschnitt.
Okay.
Ich habe vielleicht noch als einen Hinweis, weil das teilweise eben damit zusammenhängt. Ich habe nach dem Architekturstudium noch das Referendariat dran gehängt, also zweites Staatsexamen gemacht. Und bin dann danach eben im öffentlichen Bereich geblieben.
Ein roter Faden in Ihrem Lebenslauf ist Ihr Engagement für die evangelische Kirche. Was hat Sie dazu bewegt?
Ja, erstmal mich gar nichts, ehrlicherweise muss ich das sagen. Wir haben unsere Kinder taufen lassen und als die ältere Tochter getauft wurde, kam dann nachher der Pfarrer und meinte, ob ich mich denn nicht im Presbyterium engagieren wolle. Und da habe ich gedacht, naja gut, wenn du Kirchensteuer zahlst, dann kannst du auch mitbestimmen. Bei der evangelischen Kirche im Rheinland ist das ja so, dass das beinhart basisdemokratisch ist. Also man kann tatsächlich bestimmen. Und dann hat der Pfarrer mir gesagt, ja, das ist so eine Stunde, also auf zwei im Monat und abends mal so eine Sitzung, also wäre überhaupt nicht das Thema. Und dann habe ich Ja gesagt und wenn man bei der Kirche Ja sagt, dann ist der kleine Finger weg, der Unterarm, der Oberarm und vieles andere auch. Das aus der einen Stunde wurden sowieso immer regulär drei. Und wenn man dann in dem einen Gremium eben sitzt dann, und die Leute kriegen mit, oh, das ist ja jemand, der kommt aus der Architektur. Wir hatten ja schon lange keinen Baukirchmeister mehr vom Fach. Dann ist man sofort in der Schiene drin. Und das weitet sich dann auch. Ich habe das ja zwischendurch wieder ein bisschen eingefangen, aber das weitet sich sehr stark. Und da muss man höllisch aufpassen, dass man da nicht untergeht.
Und da haben Sie es auch schon erwähnt. Also seit 2004 sind Sie Baukirchmeister der Evangelischen Gesamtgemeinde in Aachen. Wie man das wird, haben Sie jetzt skizziert. Aber welche Skills bringt man oder Qualifikationen bringt man denn da am besten noch mit?
Also das Lustige ist, dass man dafür gar keine Qualifikation braucht, weswegen in sehr vielen Gemeinden auch sehr fachfremde Personen das bearbeiten. Da die aber Gemeinden sehr autonom sind, kann man da unglaublich viel richtig oder unglaublich viel falsch machen. Und so alle paar hundert Jahre mal jemanden vom Fach zu haben, ist durchaus hilfreich für den Gebäudebestand. Und also Qualifikation keine, man muss evangelisch sein und in dieses Gremium gewählt werden, von dem Gremium dann ins nächste und in diesem nächsten Gremium, wo der Bau, Finanzen, Personal stattfindet, dort wird man dann gewählt als Baukirchmeister oder Baukirchmeisterin und dann ist man das, peng aus und zwar mit allem, was da dran hängt. Dann kann man das aus einem gesunden Menschenverstand machen, man kann es aus einer Fachlichkeit und plus einem gesunden Menschenverstand machen, man kann es aber auch als völliger Dilettant machen.
Und was hängt da dran?
Nur alle Gebäude. Also Kirchen sind ja, wenn man jetzt mal eine historische Kirche sieht oder nimmt, dann ist das ja ein durchaus komplexes bauliches Ding. Da muss man anders mit umgehen, als wenn man zu Hause im Einfamilienhaus, ich sag mal, irgendeine Gipskartonwand von Hühnerhott nagelt, was man sich im Bauhaus oder auf YouTube angeguckt hat, wie das geht. Und das geht da eben nicht. Und dazu kommt, die Kirchengemeinde Aachen ist eine vergleichsweise gut mit einem interessanten Portfolio gesegnete Gemeinde, wo relativ viel Geld verdient werden kann mit Immobilien. Und als ich da hinkam, gab es überall so Vergelts-Gott-Miethöhen, ne? So, also 2 Euro, 3 Euro. Und keines der Häuser oder nur sehr wenige waren wirtschaftlich darstellbar. Und wenn man dann über die Jahre dort sich dem Markt annähert, was wir getan haben, merken dann auch die meisten Gremien, oh, guck mal, da ist ja ein Potenzial, was uns am Leben erhält, wenn dereinst die Kirchensteuer nicht mehr da ist oder wir noch weniger sind und deswegen noch weniger Geld da ist. Deswegen werden die Immobilien, wenn man richtig damit umgeht, eigentlich immer wichtiger. Und jetzt kommt das ganze Thema Energieeffizienz dazu. Also auch da ist ja, wie kriege ich eine historische Kirche treibhausgasneutral, was die Forderung ist. Ne? Und das ist dann schon, also dann fängt es, wenn man ein bisschen aus der Fachecke kommt, halt schon an, sehr interessant zu werden.
Und wie stelle ich mir Ihren Einsatz dann vor? Also werden Sie dann angerufen, in Straße XY steht die und die, steht das und das Kirchgebäude, daran müsste was gemacht werden? Oder gehen Sie wirklich eigeninitiativ hin und sehen sich Dinge an?
Nee, das ist, also ich habe eine Bauabteilung bestehend aus einer sehr engagierten Mitarbeiterin. Dort wird für mich, bin ja eben qua eines Hauptamtes woanders nicht immer greifbar, da wird es für mich soweit aufbereitet und ich muss auch nicht in allen Themen drin sein, also die ganzen Kontakte zu den Handwerksfirmen, das Managen dieser Arbeiten, das wird da gemacht. Wir stimmen uns regelmäßig ab, was zu tun ist. Und es gibt tatsächlich strukturiert einmal im Jahr so eine Baubegehung, wo man durch alle Gebäude durchgeht mit den Nutzenden, mit der Gemeinde vor Ort, mit meiner Bauabteilung. Dann wird geguckt, was machen wir im nächsten Jahr, was kostet das, passt das ins Budget rein, also wie im richtigen Leben. Mhm.
Das heißt, ich habe jetzt gerade gehört, es gibt sowohl einen Immobilienbestand, der auch bewirtschaftet werden möchte. Und meine erste Assoziation war wirklich Kirchengebäude.
Gibt's auch.
Und Kirchenneubauten, aber vermutlich ja nicht doch, so wahnsinnig doch. Viele.
Total okay. Stolz drauf, dass es mir gelungen ist. Also es mir uns gelungen ist, tatsächlich einen Neubau in Aachen hinzukriegen. Hat 10 Jahre gedauert, also so wie Forschungszentrum. war sehr, sehr anstrengend und aber auch sehr schön nachher. Und ich kann nur jedem raten, da mal vorbeizufahren. Jeder, das ist wirklich schön geworden.
Aber mögen Sie einmal skizzieren, was war die Aufgabe? Und wie sind Sie daran gegangen und was ist am Ende warum gekommen?
Ja, die Aufgabe war erstmal die, dass überlegt werden sollte, wie im Rahmen eines Umstrukturierungsprozesses, wie wir mit weniger Gebäuden auskommen. Und es ist dann in dem Bereich, im Westen von Aachen, eine Kirche verkauft worden, also ein Gemeindehaus in Lauensberg. Und dann infolgedessen ist das zweite in Abhängigkeit vom Neubau, der dann kommen sollte, auch verkauft worden, beziehungsweise auf die Verkaufsliste gekommen, sodass wir 2:1, 2 alte weg, ein neues hin. Und in diesem neuen Haus dann eben auch die Bedürfnisse besser befriedigen konnten und die Funktionen besser funktionierten als in den 2 alten Häusern. Und wir haben dann das erstmal in den ganzen Gremien soweit besprochen, dass wir das machen sollten. Und dann haben wir einen Wettbewerb organisiert, einen eingeladenen Wettbewerb. Und das hat Weinmüller Architekten aus Berlin gewonnen, den Wettbewerb. Und dann kam eigentlich die interessante Situation. Das ist im Prinzip muss man sich vorstellen wie eine Klosteranlage. Es gibt eine Kirche, dann so eine Art Kreuzgang gedeckt. Da sind die Gemeindebereichsfunktionen. Und dann gibt es vorne noch ein Haus für die Diakonie und hinten noch eine Wohnung für den Pfarrer. Und die Kirche hat keine direkten Fenster. Und das ist natürlich der Reflex in der Gemeinde war dann, wie kann es denn sein, wir wollen doch Gottes Schöpfung sehen. Und dann hatte die Frau Weinmüller die ziemlich geniale Idee, wir machen mal einen Ausflug. Haben einen Bus gemietet, 50 Gemeindeglieder rein und sind über eine Auswahl von Kirchgebäuden, die ähnliche Lichtkonzepte hatten, also mit indirektem Licht zu arbeiten, mit Zenitlicht zu arbeiten. Und danach war die Gemeinde dafür. Und das hat sich auch bewährt und gehalten und keiner meckert mehr zum Beispiel über die Lichtführung in der Kirche. Und dann ist das ansonsten eine relativ schwierige Sache noch gewesen mit dem Planungsrecht, weil wir an einer Stelle gebaut haben, wo man eigentlich nicht bauen darf, weil das eine Ausgleichsfläche war. Mhm. Und wir haben die Ausgleichsfläche dann nochmal ausgleichen müssen, aber es hat auch das funktioniert. Der Standort ist für diesen Gemeindebereich ziemlich gut. Und was wir halt gemerkt haben, dass wenn Kirche nicht abbaut und abreißt, sondern zeigt, hier wir machen was Neues, dass dann eine unglaubliche Dynamik entsteht. Also die Leute kommen wieder, die Leute kommen gerne und das Gemeindeleben hat also einen ordentlichen Push nach vorne getan.
Was macht das mit Ihnen, dass Sie dann ja auch mit Liegenschaften zu tun haben, die, also anders als wenn Sie jetzt hier auf dem Campus bauen, für die Leute, die diese Gebäude nutzen, ja auch irgendwie eine sehr teilweise spirituelle, tiefgehende Bedeutung hat, die was mit den Leuten macht. Macht das was mit Ihnen?
Also erstmal muss man sich darauf einstellen, dass die Leute mit Kirchen sehr emotional umgehen. Interessanterweise übrigens auch ganz viele Leute, die man nicht in der Kirche sieht, aber die dann eben durchaus auch offensiv auftreten. Das darf man nicht unterschätzen. Also das ist, da muss man auch in den Diskussionen muss man auch mithalten können. Und wie gesagt, bei uns ist es sehr, sehr, sehr basisdemokratisch, was fürs Bauen immer anstrengend ist. Man muss eben dann auch diese Diskussionen führen. Und da das alles ja in irgendwelchen Gremien beschlossen werden muss, kann man da auch nicht sagen, ihr habt sie nicht mehr alle, interessiert mich nicht, was ihr darum zickt. Mhm. Ich will das so. Ne? Das geht eben nicht. Und das war ein interessanter Prozess. Und wir haben 5, 6 Gremien, ne, die das alle begleitet haben und die da überall, und wenn es nachher ins Geld geht und auch bei Kirchen gibt es Nachträge, wenn es also mehr kostet als ursprünglich gedacht, dann gibt es da durchaus stressige Situationen.
Und Sie sind dann auch jeweils die Person, die in diesen Gremien vorne steht und für dieses Bauvorhaben und diese Idee der Umsetzung da steht, dafür wirbt, das erklärt, also Menschen abholt.
Zusammen mit den entsprechenden Pfarrpersonen, so sagt man ja heute. Und wir haben in dieser gegliederten Gesamtgemeinde gibt es sozusagen den Baukirchmeister für die Gesamtgemeinde und der hat aber dann Ehrenamtler noch Kirchmeister in den jeweiligen Einzelgemeinden. Und die mussten eben alle mitgenommen werden.
Und hatten Sie im Vorfeld eine Idee, wo Sie mit diesem Kirchenbau hin möchten? Ja. Weil Sie haben jetzt diese Klosteranlage skizziert. War Ihnen das vorher schon klar?
Das nicht, aber ich wollte auf jeden Fall kein Gemeindehaus haben. Also es gibt aus den 80er Jahren so eine große Menge an, ich sage es mal despektierlich, immer wieder ähnlich oder gar gleich aussehenden Gemeindehäusern, die sich alle baulich und von ihrem Habitus und ihrem Auftritt davor drücken, Kirche sein zu wollen. Und ich hatte angeregt, und dem ist man auch gefolgt, dass wir in die Auslobung reinschreiben, dass wir eine Kirche mit Gemeindehaus haben wollen. Und das ist auch gelungen dann. Und dieser Entwurf von Weinmüller-Architekten erfüllt das natürlich mit dieser prototypartigen Anmutung sehr gut. Es gibt eine Kirche, die hat auch einen Kirchturm, da sind auch Glocken drin. Und es gibt eben dann dieses Gemeindehaus, was auch wirklich super funktioniert.
Sind Sie da auch mit einem anderen Bewusstsein rangegangen als die Funktionsbauten, die Sie ja hier in Teilen auch verantworten, dass Sie da ja auch etwas bauen, was im Idealfall mehrere Jahrhunderte.
Ja gut, die Zeiten sind ja vorbei mit den mehreren Jahrhunderten und Kirchen. Ne? Also nein, eigentlich nicht. Also ich habe einen gewissen Ehrgeiz, Dinge, die ich anfange, auch zu Ende zu bringen. Das ist sicherlich ein Antrieb. Und dann ist Kirche bauen, einfach weil es ein absolutes, seltenes Thema geworden ist, ist natürlich einfach toll. Die Frau Weinmüller fand das auch ganz klasse. Die hatte auch vorher noch nie eine Kirche gebaut. Und da kommt natürlich schon eine andere auch Zusammenarbeit zustande, als wenn man nur in Anführungszeichen ein Bürohaus baut. Ne?
Aber gleichzeitig haben Sie ja auch, also ich bin weit weg davon, mich in der Aachener Kirchenlandschaft gut auszukennen, aber Sie haben ja wahrscheinlich auch Gebäude, Bestandsgebäude, die durchaus einen historischen Wert haben.
Ne? Ja, ja, klar. Also die werden ja auch weiterentwickelt. Wir haben zum Beispiel in der Dreifaltigkeitskirche im Frankenberger Viertel, da haben wir die Kirche zu einer jungen Kirche umgebaut, mit Ergänzungen und auch einer Änderung des Kirchraums, um da verschiedene Raumformate runterzukriegen. Da gibt es auch eine Bar drin. Mittlerweile, und das ist schon, also ist schon spannend, ne, dass man da auch da zum Beispiel die Aufgabe hatte, die Weihnachtssituation meistern zu können und trotzdem für Kinder und Jugendliche unterschiedliche Raumsituationen zu schaffen und auch das für Seminare nutzen zu können mit verschiedenen räumlichen Möglichkeiten. Mhm. Das macht Spaß. Also neben dem reinen Erhalt der Gebäude, ja. Der ist ja auch nicht zu unterschätzen, vor allen Dingen für
Wir haben ja eben über den Bau an sich gesprochen, auch in dem Neubau. Mich würde nochmal interessieren, was aus Ihrer Perspektive wie ein moderner Kirchenraum gestaltet ist. Also Sie haben jetzt die junge Kirche als Beispiel genannt, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich in den letzten Jahren auch, was die Wünsche und Bedürfnisse und Ausgestaltungsmöglichkeiten des Innenraums angeht, sich einiges getan hat.
Ja gut, also Kirchbau ist tatsächlich extrem vielfältig. Also wenn man sich die Publikationen über zeitgenössischen Kirchenbau anguckt, da wird man ganz unterschiedliche Dinge finden. Ich neige im Alter dazu, was das angeht, konservativer zu werden. Also ich habe gerne dieses Bild von Kirche und deswegen ist das, also Sie sollten wirklich mal vorbeikommen, ist das da wirklich gut gelungen mit dieser Lichtinszenierung, mit einer eindeutigen Ausrichtung des Raumes. Schwierig finde ich immer so nicht gerichtete Räume. Also das kann man nicht, die Frage kann man nicht eindeutig beantworten. Also wenn man sich jetzt anguckt, was die Katholiken in Berlin mit der Hedwigskathedrale gemacht haben, die haben ja dieses Loch, was sie immer hatten mit dieser Kapelle im Untergrund, haben sie gedeckelt und einen Zentralraum versucht, was immer ganz schwierig ist mit dem Zentralraum, aber es ist natürlich ein ganz anderer Raum geworden. Oder in Augsburg, meine ich, es gibt eine Kirche, die ist von Porsen saniert worden, ganz zurückgenommen, ist nur noch als weißer Raum mit singulären, heiligen Figuren, wenn man das mit den Situationen da vorher vergleicht, gigantisch, ne? So, also wirklich gigantisch. Also das kann die Frage nicht eindeutig beantworten, aber bei mir ginge es in so eine Richtung.
Und wenn ich dann tatsächlich als Beispiel auf die neu gestaltete Kirche zurückkommen darf, ich bin katholisch sozialisiert und die Katholiken gehen ja sehr üppig auch mit Kunst und Bildgebung im Kirchenraum um. Wie haben Sie das da gelöst?
Gut, das gibt es ja bei uns so nicht. Ne? Nun sind wir nicht die ganz Radikalen, sondern nur die Mittelradikalen. Und das hängt dann sehr stark von der Gemeinde ab. Also wir haben eine Altarwand, die war von der Architektin eigentlich planweiß geplant mit indirektem Licht. Sodass, und davor die eigentliche Kirchwand, sodass da so eine Tiefe entsteht. Und die Gemeinde hat da ein Kreuz dran gehängt. Und die Gemeinde ist damit sehr zufrieden und hat dann einen sehr intensiven Prozess dieses Kreuz auch gestaltet und gestalten lassen. Und das ist die Hauptsache, dass es denen gut damit gibt, aber Architektin und ich, wir waren nicht wirklich glücklich damit. Ne? So, aber das ist nun mal so und von daher steht in der Kirche eigentlich zu viel noch rum. Muss eigentlich noch mehr raus, aber wie gesagt, die Gemeinden sind da autonom und das ist auch gut so.
Und wahrscheinlich nehmen sie auch jeden kirchlichen Raum, den sie betreten, immer gleich diese baulichen Dinge auch sofort wahr. Ne? Also ich nehme mal an, sie können keinen Kölner Dom betreten, ohne gleich Dinge zu sehen, die ich jetzt nicht sehen würde. Ne?
Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Kirchen, das tue ich eigentlich bei jedem Gebäude.
Das ist tatsächlich etwas, was mir aus einem unserer Kontakte noch sehr lebendig in Erinnerung geblieben ist. Wir haben gemeinsam in einem Raum gesessen und ich habe wahrgenommen, wie sie sich umschauten. Und ich überlege gerade, wie ich das freundlich formuliere, naja, zumindest kritisch auf das blickten, was so im Raum alles los war. Und da war viel los. Deshalb fände ich es nochmal spannend zu hören, wenn Sie einen Raum betreten oder wenn Sie ein Gebäude betreten, was nehmen Sie wie wahr?
Also was ich als erstes wahrnehme, ist Proportion. Das fängt an, wenn ich aufs Gebäude zugehe, ob die Fassade in sich stimmig ist. Da gibt es ganz viele, die sind das, gibt es ganz viele, die sind das eben nicht. So, und dann, wir sind ja relativ häufig in Obendorf zum Beispiel, da ist es, wenn man dort in den Innenhof geht, ist es so, dass die linke Seite, behaupte ich mal, hatten sie noch einen Architekten dabei oder eine Architektin und dann hatten sie irgendwann nachher keine Lust oder kein Geld mehr und die rechte Seite, die Fassade ist eine Totalkatastrophe. Die ärgert mich jedes Mal. Also am liebsten würde ich da mit dem Bagger reinfahren und es anders machen. Aber also das ist der Thema Proportion. Dann Materialität, ne? Also wie viel auch an Krempel verträgt so ein Haus. Ich war mal vor vielen, vielen Jahren, also noch in den letzten Jahrtausend, war ich mal in Japan und da waren wir in einem dieser Villen von Tadao Ando, der wurde berühmt damit, dass er so ganz reduzierte Sichtbeton-Villen gemacht hat, also wirklich mit nichts drin. Da stand in den Fotos, die publiziert waren, immer so ein weißes Leinensofa vor einer Sichtbetonwand mit perfekt gesetzten Spannschlössern und dann war ich in so einem Haus und das war über und über voll mit Nippes, weil die Leute es einfach nicht hingekriegt haben, diese Brutalität, die der Architekt sich gedacht hat und die er auch gemacht hat, überhaupt auszuhalten. Das war wirklich grauenerregend. Ne? Also nichts, was da drin stand, war in irgendeiner Form zu dem Raum passend. Ne? So, also Materialität und das, was da drin ist, ist auch eins. Und dann so technische Dinge, wie haben die das hingekriegt, wenn es was Cleveres war oder wieso ist da noch kein Schaden, da müsste eigentlich ein Schaden sein, solche Themen.
Und Farben und Lichtgebung, Ausgestaltung, das gehört alles damit rein.
Haben Sie durch Ihr Ehrenamt irgendwas gelernt, was Sie auch in Ihrem hauptberuflichen Alltag hier weiterbringt?
Ja, schon. Also viel so Themen auch, wo ich dann merke, wie eng wir uns hier gesetzt haben oder gesetzt worden sind. Also das Thema Vergaberecht. Ne? Mhm. Also wir haben, damit wir das überhaupt managen können mit, wie gesagt, einer Person, also jenseits von mir, haben wir einen Stamm von wirklich guten Handwerkerinnen und Handwerkern. Ne? Die kriegen auch immer schnell bezahlt ihr Geld, die warten nicht wochenlang drauf. Die kommen dann aber auch, ne? Und die hängen sich echt rein und mit denen kann man auch wirklich gut arbeiten, ohne dass ich deswegen das Gefühl haben muss, betrogen zu werden oder zu viel zu bezahlen oder sonst irgendwas. Ne? Und das bringt nach meiner Einschätzung letztendlich mehr, als wenn man zum Beispiel für jedes Thema öffentliche Vergabeprozesse in Gang setzt, wo in der Regel im öffentlichen Bereich dann das schlechtere Drittel der Firmen auftaucht und nicht das bessere Drittel. Ne? Und das ist eben, also das fällt dann immer auf und da bin ich manchmal etwas traurig, dass wir hier eben diese engen Rahmenbedingungen haben. Naja, ansonsten ist das im Wesentlichen auch ein technisches Ding. Also viele Themen sind halt dachdicht kriegen und Wände trocken halten. Und das Thema der ganzen Energieeffizienz ist natürlich nicht ohne. Ne? Und das kriegen sie in der historischen Kirche. Ne? Also jetzt die Annakirche in Aachen, die historische Kirche von uns, die auf irgendeinen Dämmstandard bringen wollte, das geht gar nicht. Ne? Also völlig undenkbar. So, und dann gibt es da zum Beispiel bei dem Thema jetzt die Frage, ja, wenn wir denn so ein Delta haben zu dem Ziel hin, was wir erreichen wollen, wie kompensieren wir das? Und diese Themen kann ich zum Beispiel hier durchaus verwenden. Mhm. Jetzt haben wir hier keine historischen Kirchen, aber jetzt zum Beispiel dieses sehr schöne Haus, wo die Bibliothek drin ist und der Hörsaal, das ist, also wäre im jenseits des Zauns schon seit 30 Jahren Denkmal. Und das eben tatsächlich, also das zu sanieren und dort das Thema Energieeffizienz hinzukriegen und trotzdem den Charakter und die Anmutung des Hauses zu erhalten. Also da hätte ich einen Spaß dran.
Und apropos Spaß dran, wir haben ja vorhin gehört, dass Sie sich haben mehr breitschlagen lassen, in diese Rolle zu gehen. Ich nehme an, dass Ihr Beruf durchaus auch zeitlich fordernd ist und darüber hinaus haben Sie ja auch noch eine Familie und Kinder. Mhm. Warum machen Sie das Ehrenamt nach wie vor?
Ja gut, also wie gesagt, ich mache Dinge gerne zu Ende, ne? Mhm. Und diese Diskussion gibt es bei mir zu Hause auch. Warum mache ich das noch? Und also ich hatte das letzte Mal schon gesagt, noch eine Wahlperiode, dann habe ich alles durch. Jetzt ist es tatsächlich gelungen, die letzte große Sanierung loszutreten für eine 60er-Jahre-Kirche, die unter Denkmalschutz steht. Sodass, wenn ich damit durch bin und den Gesamtgebäudebestand, also was wir an Mietwohnungen haben und sonstigen, auch in einem vernünftigen Zustand, auch was die Erlössituation angeht, dann könnte ich mir vorstellen, das auch sein zu lassen. Aber das würde ich schon gerne noch fertig kriegen.
Das heißt, wenn alles fertig ist.
Ja. Aber es ist durchaus zu Hause auch ein Stressthema.
Ja.
Wie lange sind die Wahlperioden immer?
4 Jahre.
4 Jahre.
Waren früher mal 8, jetzt sind es 4 Jahre. Und ja gut, die braucht man aber. Wie gesagt, die Genezartkirche, das waren 10 Jahre.
Mhm.
Was hätten Sie gerne vorher gewusst, bevor Sie sich haben breitschlagen lassen, Baukirchmeister zu werden?
Gut, also Architektinnen und Architekten neigen ja ein bisschen dazu, vergleichsweise Autorität den Bauherrinnen und Bauherren zu erläutern, wie die Welt zu retten ist. Ist bei mir natürlich nicht so, aber so ein bisschen drin ist das bei jedem von uns. Und ich hätte nicht gedacht, dass diese Diskussionen, denen man sich stellen muss, so intensiv sind und auch so präzise und gut vorbereitet geführt werden müssen, weil sonst Dinge nicht passieren. Und ich glaube, dass ich das jetzt im Großen und Ganzen kann, aber das war anfangs in Diskussionen, wo ich jetzt aus meiner Warte gesagt habe, wieso diskutieren wir das überhaupt? Ne? Also das ist nicht so. Also da muss man sich dran gewöhnen, das habe ich unterschätzt, aber hat funktioniert letztendlich.
Aber sicherlich auch eine Kompetenz, die Ihnen im beruflichen Alltag hier nicht schadet.
Nö. Also ich springe nicht so schnell aus der Hose.
Jetzt muss ich nochmal als geplagter Bauherr aus Neugierde fragen, wie ist Ihr Erlebnis im Umgang mit Behörden? Also geht ein Bauordnungsamt anders damit um, wenn man sagt, ich möchte hier ein Kirchgebäude bauen, als wenn es eine Industriehalle ist? Oder ist denen das völlig egal?
Nee, ist denen nicht egal. Das beim Bauen ist es ja so, dass das ein extrem emotionaler Akt ist. Also egal, nicht nur bei Kirchen, sondern auch im Bauordnungsamt ist das emotional. Mhm. Und bei den Professoren und Professoren hier zu irgendeinem Zeitpunkt auch. Das glaube ich nicht, dass die also da so ganz cool sagen, wer macht das und sag mir, wenn es fertig ist und das war es dann so. Das heißt, das ist immer individuell von der Sache abhängig. Ich hatte oder habe in Aachen einen Vorteil gehabt. Ich war ja 10 Jahre lang Niederlassungsleiter der BLB-Niederlassung und wir haben in Aachen, waren wir damals der größte Bauherr. Das heißt, für die Stadt schon ein relevanter Partner. Und da gab es auch eine sehr enge berufliche Verbindung zwischen der damaligen technischen Beigeordneten und uns, weil wir einfach viel zusammen gemacht hatten und viel zusammen machen mussten auch. Also dieses Campus-Projekt zum Beispiel wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht so eng zusammengearbeitet hätten. Und wenn Sie aus so einer Position mit einer Maßnahme in die städtische Behörde gehen, ist das was anderes, als wenn Sie jetzt von Jülich aus nach, keine Ahnung, ich sag mal irgendwas, Hannover gehen und dort was bauen wollen, wo sie keiner kennt. Und also das ging eigentlich ganz gut. So, und jetzt sind wir mit der Kirche durchaus in der Position, wo wir jetzt auch, also die Stadt, die Oberbürgermeister, die wissen halt, wenn wir kommen, worum es dann geht und unterstützen das auch in der Regel.
Gibt es zu diesem Thema noch irgendwas Wichtiges, was wir vergessen haben zu fragen, was Ihnen noch wichtig wäre?
Nö, das war schon jetzt ziemlich umfassend, denn man kann da stundenlang drüber reden. Ich empfehle mal, sich die Sachen anzugucken. Und Kirchen sind einfach interessante Gebäude. Das ist mal völlig unabhängig von irgendwelchen theologischen oder spirituellen Aspekten. Es sind einfach interessante Gebäude.
Aber Stolz spielt bestimmt auch eine Rolle, oder? Aber wenn Sie dann in so ein Gebäude reingehen und sagen, guck mal, das habe ich gemacht.
Ja gut, wie gesagt, die Architektin, der Architekt neigt neben der Autorität, ich gerade schon erwähnte, auch ein wenig zur Eitelkeit. Das ist jetzt nicht von Kirchen abhängig. Das ist
aber Kirchen sind dann eben doch öffentlich zugänglicher, ne?
Ja, aber also als wir damals Super 10 Aachen gemacht haben, ja, war gut. Ich eigentlich auch ganz zufrieden.
Mhm. Okay, Sascha, kommen wir zu unserem Gans- und Biber-Spiel.
Das kennen Sie dann ja wahrscheinlich noch gar nicht, wenn Sie noch nie Podcasts gehört haben. Dann muss ich ja ganz von vorne anfangen. Ja, wir machen mit unseren Gästen tatsächlich immer ein kleines Spiel. Das klingt viel dramatischer, als es ist, aber wir haben 30 Begriffspaare, die, wie Antonia gerade schon sagte, sich an dem Motto Gans oder Biber orientieren. Das heißt, das sind Begriffe aus dem Kontext des Forschungszentrums oder drumherum und wir würden Sie bitten, sich aus diesem Begriffspaar für einen von den beiden Begriffen zu entscheiden und den ganz spontan zu nennen, also ohne jetzt groß was zu assoziieren oder was dazu zu erklären, einfach einen von diesen beiden Begriffen aus dem Begriffspaar zu nennen. Und so würden wir durch diese ganze Liste der Paare gehen und einfach mal so eine Stimmung abfragen, was Ihnen einfällt zu bestimmten Worten. Mhm. Wenn das für Sie in Ordnung ist.
Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also wenn ich jetzt Biber sage, reicht nicht Biber zu sagen, sondern muss ich noch was dazu sagen?
Nein, Sie sagen nur Biber und dann machen wir direkt weiter.
Genau. Ja, das gibt natürlich kein richtig oder falsch, sondern es dient lediglich dazu, dass
irgendeine KI macht dann nachher so ein Psychogramm drauf.
Wir hoffen nicht.
Wir warten mal die Entwicklung der nächsten Jahre ab, was da kommt. Aber wir können ja mal anfangen. Das erste Begriffspaar wäre dann auch tatsächlich gleich Gans oder Biber.
Gans.
Wildblumenwiese oder Kunst am Bau?
Wildblumenwiese.
Biocampus oder neuer Wetterturm?
Neuer Wetterturm.
Planungstreffen oder Baustellenbesichtigung?
Baustellenbesichtigung.
Architektenwettbewerb oder Bürgerbeteiligung?
Architektenwettbewerb.
Art Deco oder Bauhaus?
Bauhaus.
Alt oder neu?
Neu.
Dom oder Dorfkirche?
Dom.
Bleiben wir gleich bei den Domen. Kölner oder Aachener Dom?
Bamberger.
Köln oder Aachen?
Köln.
Kirchenglocken oder Orgelklänge?
Orgelklänge.
Bach oder Rutter?
Bach.
Altarwein oder Feierabendbier?
Altarwein.
Schnitzeltag oder Veggie Day?
Schnitzeltag.
Buchclub oder Sportgemeinschaft?
Sportgemeinschaft.
Anruf oder E-Mail?
Persönliches Gespräch. Anruf.
Dienstreise oder Videokonferenz?
Dienstreise.
Reden oder Zuhören?
Zuhören.
Verantwortung oder Vertrauen?
Vertrauen.
Achtsamkeit oder keine Zeit?
Achtsamkeit.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Schokolade oder Chips?
Schokolade.
Meer oder Berge?
Mehr.
Wissen oder Können?
Wissen.
Ordnungsliebe oder kreatives Chaos?
Ordnungsliebe.
Bauch oder Kopf?
Bauch.
Teilen oder Haben?
Teilen.
Erfolg oder Glück?
Glück.
Und zu guter Letzt, was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht gut können?
Also im Sinne, dass ich das tatsächlich jetzt tue oder dass ich das tun will.
Was auch immer Ihnen dazu gerade einfällt.
Also Sprachen würde ich gerne wieder.
Dankeschön.
Lieber Herr Lange, herzlichen Dank für dieses wirklich schöne, informative und offene Gespräch. Ich habe jetzt persönlich ganz viel Lust, Kirchen besichtigen zu gehen, was ich vorher so nicht gedacht hätte. Wir freuen uns über jeden und jede, die den Podcast hören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Bleiben Sie neugierig. Lassen Sie uns Ihr Feedback da. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.